So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, und ich bin heute in Berlin-Kreuzberg, unweit von dem berühmt-berüchtigten Heinecke-Platz, der Heinecke-Halle, dieser wunderschönen Schlemmerhalle, wo es alle möglichen Leckereien gibt, mitten im Herzen von Kreuzberg. Und hier wohnt mein heutiger Gast. Hallo, herzlich willkommen, Bob Schneider.
Hallo, hallo Nico. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier gerade in deinem Wohnatelier. Überall an den Wänden sehe ich ganz viele tolle Bilder, die du selber gemalt hast. Ich sehe Kunstgegenstände, du hast mir vorher erzählt, die hast du geerbt. Es ist wirklich wie ein kleines Museum hier. Total schön, sehr gemütlich.
Ist mein privates Museum, aber vielleicht öffne ich es mal für die Öffentlichkeit, mal gucken.
Ja, finde ich schon. Du, sagen wir mal, ich fange immer so an, ich würde so gerne wissen, was verbindet dich denn mit Berlin? Du bist ja ein richtiger Berliner, ein Ur-Berliner, ne? Ein Urgestein.
Ein West-Berliner Urgestein, ja, das stand ja sogar schon in der Berliner Morgenpost, Wahnsinn. In dieser West-Berliner Urzeitung, und wenn es da drin steht, dann stimmt's.
Definitiv.
Ich bin es. Es stimmt auch. Ja, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen. Aha. Und hab's eigentlich nur bis nach Kladow geschafft.
Das ist aber schon eine ganz schöne Ecke, finde ich.
Ich bin nie rausgekommen.
Und du bist dem Westen treu geblieben.
Ja, es gab mal eine Zeit, wo wir natürlich wie alle Westberliner in den Osten gestrebt sind. Da war ich auch mal eine Zeit lang, so ein paar 7, 8 Jahre habe ich in Mitte gewohnt. Aha. Und dann bin ich reumütig wieder in den Westen zurückgekehrt.
Um nicht zu sagen, du wurdest vertrieben.
Weggentrifiziert, ja, so war es damals wirklich, ja.
Echt? Ach, tatsächlich?
Naja, es wurde dann doch kräftig durchsaniert. Ja. Wir hatten eine ganz tolle Wohnung, riesen Altbauwohnung, 140 Quadratmeter.
Wow.
War eine WG, und gut, dann wurden plötzlich Balkone angebaut, dann wurde alles saniert und es wurde dann doch sehr, sehr teuer, und unsere Mitbewohner zerstreuten sich in alle Winde, ständig brauchte man neuen Mitbewohner, es wurde alles sehr stressig, und dann dachte ich, ach nee, jetzt möchte ich lieber ins Umland ziehen.
Und da hat sich dann Kladow eröffnet.
Ja, ist ja eigentlich kein Umland. Also ich habe damals mit meinem Freund eben viel gesucht, ja. in Dalgo und in Köpenick, ja. Oder weiter weg. Und zum Glück ist es dann Kladow geworden.
Wahnsinn, ja, wunderschön. Das ist eine Enklave mittlerweile, mhm. Da auch. Und du hast ja in Berlin gar keine richtigen Zentren. Ihr habt ja auch du hast überall Zentren, aber es gibt nicht das Berlin-Zentrum, wie Mitte. Mitte ist ja auch so ein ausgedachter Name irgendwie, oder? Ja, und in Kladow habt ihr es ja auch. Ihr habt einen wunderschönen Weihnachtsmarkt dort.
So ja, klein, da war ich aber gar nicht.
Noch nie.
Da gehe ich aus Prinzip nicht. Nee, da komme ich eben gar nicht zu, weil ja Weihnachtszeit immer Hochsaison ist bei mir. Da spielen wir ja seit 20 Jahren, also alles, was wir heute erzählen, sind Dekaden, ja, um diese Legende fortzusetzen. Ja. Wenn man Legende ist, dann ist alles eine lange Zeit, ja, und wir spielen seit 20 Jahren die Weihnachtsshow, wenn Ediths Glocken läuten, und da bist du ja auch dabei,
Nico. Seit 11 ne? Jahren, nicht ganz 20, habe ich noch nicht geschafft, aber 20 aber Jahre.
11 Jahre ist ja auch schon mal ganz schön, also das Ding läuft und läuft und läuft, und dieses Jahr lief es ja wieder, bloß Wahnsinn. Wenn man das spielt, dann ist man eigentlich voll ausgelastet.
Geht Mittwoch bis Sonntag durch, da ist dann Montag, Dienstag.
Ja, nicht nur die Tage, gut, da würde man auch sagen, ja, aber es ist eben die Hysterie, die mit dem ganzen Jahr verbunden ist. Wir haben ja ein sehr feucht-fröhliches Publikum, und wir haben ja auch immer unseren Merchandising-Stand, also Meet and Greet nach der Vorstellung im Kostüm, und da wird man ja in Stücke gerissen. Du. Die Leute wollen ja alle Fotos haben, die reißen uns die Produkte aus den Händen. Naja, aber es ist schon toll, wie begeistert die Leute doch Wahnsinn. Immer sind, und vor allen Dingen auch Leute, die es ja selber schon und teilweise seit 20 Jahren dabei sind.
Unglaublich.
Als Zuschauer dabei sind.
Ja, unglaublich. Kannst du dir das erklären, warum das so einen Erfolg hat?
Na, erstmal, weil es natürlich diese weihnachtliche Säuseligkeit sehr derb karikiert, ja. Also da geht's richtig zur Sache. Da wird, da gibt's keine Ausblendung von Schimpfwörtern, Sexualität. Alles wird da verhandelt, wird mit dem Essen rumgesaut, sag ich mal, ja. Derbe Sprüche, die Freundin, die, wir spielen ja da drei Freundinnen aus Neukölln, also ich, Ades Zabel und Biggie van Blond, und die zicken sich auch an, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, es geht, das alles kommt zur Sprache, und von Weihnachtssäusigkeit ist da wenig zu spüren, ja, und ich glaube, das brauchen die Leute dann dringend in dieser Zeit.
Bei dem Stress, den man da hat.
Und man kennt es halt, vieles kennt man eben auch, vielleicht nicht ganz so derb, aber in abgeschwächter Form, die Streitigkeiten, der Stress.
In der eigenen Familie.
Ja, Sex an Weihnachten, weiß ich nicht. Der fällt wahrscheinlich komplett aus, weil man zu gestresst ist. Der passiert ja auch bei uns in anderen Situationen. Also wir versuchen ja, du spielst ja da einen Handwerker, einen Klempner. Und ja, wenn dann drei Singlefrauen in den besten Jahren kurz vor Weihnachten nochmal ran wollen, ja, dann rette sich wer kann. Ne?
Sie haben noch kurz ihren wie sagt man, da gibt es ja so ein schönes Fachwort für Eisprung haben.
Na, der ist ja schon vorbei, Mensch. Wir spielen ja Frauen jenseits der Wechseljahre.
Ich weiß, aber wenn man die Augen zusammenkneift, du, dann sieht man das schon. Also ihr seht ja verdammt gut aus als Frauen, sowohl als auch als Mann. Also das muss man ja sagen, ihr seid ja wie konserviert, finde ich. Also die 11 Jahre, die ich dabei bin, kann ich sagen, ihr seid nicht älter geworden.
Oh, danke.
Ja, bitte. Also wirklich, es ist ja auch so ein Geheimnis, faszinierend.
Und das ganz ohne Botox und ohne Lifting. Ja, ich glaube, ich habe das mal von den Kessler-Zwillingen gehört. Die wurden auch immer gefragt, warum sehen sie eigentlich noch so toll und so jung aus? Ja, es kommt durch das viele Abschminken. Ja, haben die gesagt. Und vielleicht stimmt das ja. Also, weil man die Haut eben dauernd sozusagen poliert, weil man sich ja eben abends dann wieder zurückverwandelt. Und da wird dann alles runtergeschrubbt. Ja. Auch die Falten vielleicht.
Aber ist es vielleicht auch das, dass du ja auch, du arbeitest ja auch als Comedian und das ja weit über 20 Jahre, dich auch immer wieder mit einer Neugier in diese Welt vertiefst. Und gut, deine Rollenfigur Jutta Hartmann, die ist ja quasi, das ist ja Wahnsinn. Ihr seid ja, also die ist so weit entwickelt, dass ihr ja quasi eins seid. Also du bist natürlich als Bob und da hast du auch einen Unterschied. Aber ich finde, die Metamorphose fängt ja bei mir schon an, wenn du eigentlich den Raum betrittst als Bob Schneider und dann in das Kostüm gehst.
Ja, das ist eben einerseits natürlich ein Glück, dass wir so eine Art Serienfiguren geworden sind, nur nicht im Fernsehen, sondern live. Ja, und es ja schon so viele Programme mit diesen drei Figuren, also Edith, Biggie und Jutta, gab. Ja. Ist ja wie eine Soap im Grunde, ja. Immer neue Konstellationen, mal hat die einen Kerl, mal die andere ist unglücklich verliebt, dann geht sie zum Psychiater, dann machen sie ein Hotel auf, dann also müssen sie ein Straßenfest ausrichten. Es gab eben in dieser kleinen Welt schon alle möglichen Ideen natürlich in so langer Zeit. Oh, das ist mein Kräutertee. Der Kräutertee, der ist mit einem Schuss Futschi wahrscheinlich.
Oh Gott im Himmel. Oh, jetzt bin ich aber wieder da.
Und ja, genau. Und diese Figuren, die waren ja anfangs wirklich als Parodien, also ja, Karikaturen von realen Personen in Neukölln, also aus dieser Szene, Kneipe, Arbeitslose, Leggings-Boutique-Besitzerin gedacht. Und jetzt sind die Helden irgendwie. Wahnsinn. Und so eine, weiß nicht, haben so einen anderen Twist jetzt bekommen, dass die Leute praktisch uns auch gar nicht mehr als Figuren sehen, wie das allen Serienstars ja scheinbar irgendwann geht, und sondern uns. Wie oft werde ich gefragt, wo ist denn Ihre Kneipe? Ja, und wann können wir da mal hinkommen?
Ist ja großartig, ja, ist schon toll. Und sag mal, kannst du dich noch erinnern, also ich meine, euch als Konstellation gibt es ja schon über 20 Jahre, also mindestens 30, glaube ich, oder? Oder 40,
es hieß mal. Naja, mit Ades Zabel verbindet mich wirklich eine Freundschaft, ja, seit Teenager-Zeiten.
Wahnsinn.
Also, ja.
Und da habt ihr schon angefangen, ne? Filme zu machen und.
Genau, wir haben im Westberliner, in der Subkultur, aber jetzt Subkultur, was so Kunst angeht, haben wir angefangen, uns da so ein bisschen ranzuhängen. Also, wir waren ja ein bisschen jünger als die schon etablierten Subkulturkünstler und haben dann so Super 8-Filme gemacht. Ach. Genau, so Rosa von Traunheim war ein Vorbild oder Lothar Lambert, das wird vielleicht wirklich nur.
Ganz ausgewählten
noch was sagen. Und auch hier, der Polyester gedreht hat, wie heißt er denn gleich? Der Ami, damals mit Divine, ja, die ersten Filme, ganz raue Filme. Also er hat ja später auch ein bisschen eine Hollywood-Karriere gemacht, aber am Anfang John Waters, auch ein Riesenvorbild. Und eben Fernsehshows, die wir so nachgeahmt haben. Cher zum Beispiel da mit ihrer Fernsehshow, das lief ja hier auch und an.
Und Drei Damen vom Grill?
Genau, die berühmte Serie, die haben wir dann ja parodiert. Ja, da haben wir Super 8 Filme gedreht und so hat sich das dann weiterentwickelt zu Bühnenshows.
Und dann waren eure Shows ja da, ich glaube, das hieß dann, hatte so einen Gesamtbegriff Teufelsberg-Produktion?
Genau, so hieß diese Filmproduktion, angelehnt an Paramount.
Ja, natürlich.
Da haben wir überlegt, was gibt's für ein Berg in West-Berlin damals noch? Und das war dann der Teufelsberg, genau.
Wahnsinn.
Deswegen hieß es Teufelsberg Filmproduktion und das haben wir dann auch übernommen in diesen ersten Bühnenshows. Also da hieß es dann eben die Teufelsberger. So haben wir uns damals, so in 90er Jahren dann genannt.
Und war das von Anfang an das berühmt-berüchtigte BKA-Theater? Oder wart ihr wart ja auf vielen Bühnen in Berlin?
Auf allen Kabarett und so Kleinkunst, wie man immer so schön sagt, Bühnen, ja, da waren wir unterwegs.
Und seid ihr damals auch schon nach Hamburg? Weil da habt ihr auch eine Fanbase.
Genau, wir waren dann auch, dann fing das auch an, Schmidt-Theater. Wir haben ja auch früher Tourneen gemacht und haben dann auch Bad Oldesloe und so weiter bespielt. Jetzt nichts gegen diese kleinen Städte, aber es ist natürlich, erstmal ist es sehr berlinerisch, was wir machen. Es hat sehr, sehr starken Lokalkolorit und wir sind ja eine relativ große Truppe. Wir sind ja keine Stand-up-Comedians. Also ist ein Ensemble, Techniker, Bühnenbild. Da wird's dann teuer.
Ja.
Und da müssen dann viele Leute kommen. Und wir sind im Live-Act. Wir sind nicht aus dem Fernsehen bekannt. Also muss man sich die erst erspielen. Also kurz gesagt, wir haben es dann irgendwann sein lassen. Dann wurde ja Berlin auch so ein Magnet. Und dann hat man ja auch gemerkt, die Leute kommen ja auch hierher, um sowas hier zu sehen.
Ja.
Also wir haben ja auch viele Touristen im Publikum.
Wahnsinn, ja,
hat sich
unglaublich.
Das dann praktisch von selber erledigt mit den Tourneen.
Und war für dich, also weil Jutta ist ja sicherlich deine bekannteste, die berühmteste Rolle. Du hattest aber auch im Vorfeld ganz viele andere Geschichten gespielt. Wie hat sich das manifestiert, dass das auch die Rolle wird, die du quasi jetzt bis zu deinem Lebensende, total, die ist ja auch sehr lustig. Und
so sein und die kann ja altern,
das ist total.
Ja das Gute.
Ja, voll.
Also die wird eben auch immer älter. Früher war ich eigentlich zu jung vom Spielalter und jetzt passt es.
Jetzt langsam.
Und bald bin ich zu alt.
Als Bob. Na, ist schon spannend. Sag mal, und ihr habt euch da formiert, ihr habt dann gespielt. Du hattest aber auch ein Leben vor der Bühne. Mhm. Du warst Synchronaufnahmeleiter über lange Zeit auch und nicht unerfolgreich.
Naja, lange war es nicht, es waren 2 Jahre.
Das war eigentlich so
meine einzige und erste Festanstellung in meinem Leben. Sonst war ich immer selbstständig und ich wollte eigentlich immer irgendwie zum Film.
Aha.
Das war also eine
Als Schauspieler? Diffuse
vor. Nee, ich war gar nicht so irgendwie einfach irgendwas mit Film.
Ja.
Und dann wollte Cutter werden, eigentlich. Und dann habe ich mich da als Synchron-Cutter beworben, hatte überhaupt keine Ahnung, was die genau machen, so eine Synchron-Cutter. Ja, das ist ja doch was anderes als ein Film-Cutter.
Ja.
Aber das ist ja eine Zeit, da weiß ich, die meisten Hörer werden gar nicht wissen, was ist Synchron, was ist, da wurde noch mit Filmschlaufe aufgenommen. In den großen Ateliers, da bei der Berliner Synchron habe ich ja gearbeitet, in Langwitz.
Ach, der Müllerstraße.
Oder? Die Erziehs, weiß ich gar nicht.
Gibt's ja gar nicht mehr, ist ja auch schon weg.
Da ja, sind jetzt Apartment-Blocks, habe ich gehört. Ja, hochwertige Eigentumswohnungen.
Ich habe noch ein altes Fluchtschild damals mitgehen lassen.
Ach toll.
Da steht noch Müllerstraße drauf und BSG.
Naja, und dann haben die aber gesagt, ja, wir Cutter brauchen wir nicht, aber wir brauchen eine Aufnahmeleiter. Ach. Und das war so ein Anlernberuf und dann fing ich da irgendwie so an, einfach
und,
so.
Und nach 2 Jahren hast du gesagt, reicht mir jetzt, ich gehe nur noch auf die Bühne, oder?
Nee, ich war dann auf der Filmhochschule. Ich hatte mich ja hier in West-Berlin schon beworben, da hat es ja nicht geklappt. Aber dann kam ja der Mauer, dann wollte ich eigentlich nach London gehen. Da hatte ich mich auch beworben an der Filmhochschule dort.
Wow.
Da war ich auch schon
echt
ein bisschen weitergekommen, ja, noch in der 2. Runde sozusagen. Yeah, yeah. Und dachte, naja, war auch alles ein bisschen unüberlegt. London ist ja irrsinnig teuer. Also
damals schon.
Ich habe überhaupt keinen Plan gemacht, wovon ich da überhaupt leben soll.
Aber auch als Student. Cutter? Hast du dich auch als Cutter da beworben?
Nee, da hatte ich mich sogar auf Regie, glaube ich, beworben.
Ist ja spannend.
Naja, und dann kam der Mauerfall und dann 89. konnte ich mich ja in Potsdam, in Babelsberg bewerben. Ach. Und da hat es auch gleich geklappt.
Auch als Regie?
Und ich wollte auch nicht mehr weg aus Berlin dann. Ich wollte davor nämlich weg, unbedingt, weil das irgendwie als so öde war in West-Berlin. Das war alles so wie so ein Mehltau, fand ich, so die 89, 88 hat man gemerkt, also irgendwas muss passieren. Es ist nichts mehr los, irgendwie die Szene, alles war so, so lahm und fand ich doch. Und dann wollte ich eben nach London und dann kam der Mauerfall und dann war Berlin natürlich wieder was ganz anderes.
Und dann bist du nach Potsdam auf die Babelsberger Filmhochschule, Konrad Wolf.
Genau.
Und hast angefangen, Regie zu studieren.
Nee, da habe ich dann Schnitt.
Ach, das
ist... Also ich bin diplomierter Film- und Fernsehcutter.
Wahnsinn. Du könntest jederzeit wieder zurückgehen.
Nee, das könnte ich nicht mehr, weil ich seit 10 Jahren, glaube ich, mindestens, außer mal meine eigenen kleinen Werbefilme hier für YouTube oder nichts mehr gemacht habe. Und die Technik ist ein bisschen anders und ich glaube, da muss man ein bisschen jünger noch sein, weil auch die Arbeitszeiten ja nicht mehr so ganz meine sind mit den 16-Stunden-Tagen und so.
Na, durch KI hat sich da ja auch ein bisschen was getan.
Ach so, schneidet jetzt schon KI die Filme.
So ist es noch nicht. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich auch nochmal da irgendwie was vereinfachen wird. Ja. Oder böse gesagt, wegrationalisieren wird. Das ist ja toll. Dann hast du 3 Jahre deine Ausbildung da gemacht oder 4?
Lange.
War sehr lange.
Lange. Also es gab eine längere Pause, weil dann fing das nämlich mit der Bühne an.
Ja, ja.
Irgendwie plötzlich zu so einer Art Hauptberuf zu werden. Weil wir dann eben in der Bar der Vernunft engagiert wurden und da die ersten großen Shows gespielt haben. Ach. Silvester 2000.
Ach.
Da haben wir ja ein ganzes Jahr Silvester gefeiert da. Und zum Beispiel war eine Uptown Tussies, wir haben da ja ganz viele Programme gemacht da und naja, dann litt natürlich das Studium, ist ja klar, das kennt ja jeder,
der
studiert hat und plötzlich aber in irgendeinem Job gelandet ist.
Und dann hat dir das auch noch Spaß gemacht.
Genau, und dann war eine lange Pause, aber ich habe es dann eben doch noch geschafft. Damals gab es noch keine Regelstudienzeit, Halleluja. Also ich konnte dann nochmal nach einer, wo ich 2 Jahre fast gar nicht mehr da war, konnte ich dann aber doch noch mein Diplom wenigstens machen.
Oh wow.
Und habe es auch bestanden.
Ja, herzlichen Glückwunsch, siehst du? Also Hut ab, Wahnsinn. Und dann bist du aber relativ schnell, war dir klar, dass du da nicht weiterarbeiten möchtest, sondern die Bühne hatte dich dann erobert und...
Nee, ich habe auch im Filmbusiness gearbeitet eine Zeit lang.
Ach,
genau,
wow, okay.
Ja. Ich habe sogar...
Ja, toll.
Also ein Film, den ich geschnitten habe, hat sogar den Grimme-Preis gewonnen.
Weißt du den Titel noch?
Die Bühnenrepublik heißt der. Das ist eine 2-teilige Mammutdokumentation übers Theater in der DDR.
Ach, na, siehst du.
Das war eigentlich mein Werk, also mein Hauptwerk, mein Lebenswerk sozusagen.
Super.
Also das war schon...
So lustig, dass die DDR dort doch auch irgendwie dich wieder irgendwie, es hätte ja auch irgendwie ein Western sein können oder ein Krimi.
Es war jetzt nicht an der Filmhochschule, das war eben
schon danach.
Ich glaube es war für Dreisat damals.
Ist ja toll.
Der Film und ja, die haben dann, naja... Der Film und die Autoren haben den Grimme-Preis gewonnen.
Ja, gut, aber du bist ja ein Teil davon.
Ja, wir haben eigentlich, na klar, als Cutter von so einer Doku, und ich hatte ja nicht mal einen Assistenten.
Ach, wie lange hast du denn daran gearbeitet?
Na, wir haben da lange dran, also bestimmt ein halbes Jahr, glaube ich.
Ja, wollte gerade sagen.
Das ist ja, weil der unglaubliche Flut von
Material, ne, ja.
Archivmaterial ja zu bewältigen war, und dann eben die Talking Heads dazwischen. Ne? Dann wurden eben alle möglichen Theatergrößen der DDR, die wirklich, viele leben heute gar nicht ja mehr, die waren ja, das war glaube ich irgendwie Anfang 2000er muss es gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann der Film
ist
war.
Ist ja spannend.
Ja, und dann habe ich noch mit einem Freund eine Filmproduktion mal gehabt, ach, da haben wir auch ein paar Dokus für WDR und so gemacht.
Aha. Was waren das für Dokus? Was?
Na, auf der alten Poststraße hieß eins, das war Bilderbuch Deutschland, das war so eine schöne Sonntagnachmittagsserie im, ach, Öffentlich-Rechtlichen.
Nee, ist ja toll.
Dann haben wir über Capri mal einen Film gemacht, einen schönen, so einen Hochglanzreisefilm, war sehr schön, und über Tomatenzucht in Andalusien.
Ach, was, ist ja
also
spannend.
Ein bisschen kritisch.
Ja. Ach, schon damals.
Da ging es nämlich um die Rolling Stones. Die sollten damals in El Ejido spielen. Das war so eine ganz kleine Stadt in Andalusien, die aber ganz viel Geld hatte durch diese Tomatenanbau. Und dadurch hatten sie sich die Rolling Stones eingekauft und wollten an ihrem kleinen Fußballstadion, sollten die da auftreten. Ach. Aber Mick Jagger wurde dann krank.
Natürlich.
Also es kam dann nicht da. Ja, war, das war, Equipment war alles schon da, und wir wollten natürlich da drehen.
Ach.
Und dann ist es geplatzt.
Boah.
Aber das war auch gut für den Film.
Ach so, ja klar, schön.
Naja, aber es war eben hinterher am Ende schwierig mit so einer kleinen Produktionsfirma, auch wenn die Filme ja gut waren und auch gut ankamen, Aufträge zu kriegen. Weil diese Doku, das war ja alles Doku.
Ja.
Und das läuft ja, glaube ich, heute mehr, oder damals war es zumindest so, ich glaube, heute ist es immer noch so, dass das jetzt Firmen eher machen.
Ja, ja.
Große, also nicht mehr diese sogenannten Rucksackproduzenten.
Ja,
so eine Zwei-Mann-Betrieb dann so rumzieht, ja.
So, eher so Fernsehbeiträge werden so durch sogenannte Rucksack-Filmjournalisten kurz gemacht.
Aber jetzt so Dokus, ich glaube, da stehen jetzt oft so Produktionsfirmen.
Dokumentarfilmproduzenten und
mehr.
Ja, das
also,
ist schon richtig.
Als das jetzt Einzelpersonen gibt es bestimmt auch noch.
Da bist du ein Pionier der Dokumentarfilme in Deutschland, Mensch, Bob Schneider.
Pionier.
Das ist ja wirklich toll.
Pionier war ich nicht. Aber hab da ein bisschen auch einen ganz kleinen, kleinsten Anteil dran gehabt.
Toll, das ist ja faszinierend. Das wusste ich.
Aber es war immer mit wahnsinnig viel Stress alles verbunden. Also die Nerven waren lang, immer blank. Es war immer technische Probleme der schlimmsten Art. Die Digitalisierung, die war ja da noch nicht so. Also teilweise haben wir ja noch mit so riesigen Festplatten rumhantiert. Und
so
das musste dann
so groß
alles. Ja, wirklich Schränke.
Oh Gott, immer.
Ganze Türme von Festplatten. Und dann musste das immer nachgeschnitten werden,
Wahnsinn,
weil das dann noch nicht in der hohen Auflösung damals geschnitten werden konnte, am kleinen Schnittplatz.
Ja.
Natürlich war das dann immer nicht synchron und gab Versatz und der Ton. Also es war immer irgendwas Schreckliches, ach, noch kurz vor Schluss. Und deswegen war das sehr stressig, und muss sagen, da ist ja die Theaterarbeit ein Spaziergang gegen die Filmbranche.
Wow, spannend. So, und jetzt bist du aber, oder ihr seid relativ lange schon am BKA verhaftet. Das ist ja sozusagen euer Mutterhaus, wo ihr startet, wo ihr auch im Jahr, weiß ich gar nicht, wie viele Shows ihr da startet. Dieses Jahr soll ja wieder eine neue Show kommen. Da, die hat auch einen Namen, Edith Rent.
Edith Rent heißt die. manche älteren Menschen denken dann vielleicht an Lola Rent, das ist auch so beabsichtigt,
aha,
also das soll ein bisschen so der rote Faden sein, soweit ich weiß. Also Edith Rent von Show zu Show, es hat immer noch zu tun mit dem 60. Geburtstag von Ades Zabel, also dem Schauspieler, der Edith Schröder spielt,
ja,
der war nämlich voriges Jahr, und da hat man dann gesagt, ach gut, lass uns doch einfach doch nochmal ein Best-of machen, so die letzten 20 Jahre Show, die besten Sachen nochmal rauspicken und remixen,
ja,
sozusagen, und neu zusammenstellen. Und
wow,
das haben wir jetzt vor, ja.
Ihr spielt noch einmal Wilde Weiber, das weiß ich. Das ist auch eine Erfolgsproduktion. Das seid auch ihr drei. Und bei der bei der großen Show dann Edith Rent ist dann, glaube ich, Roman wieder dabei.
Roman Schamow ist genau, der ist auch dabei. Also da sind wir zu viert. Naja, und dann ab November sehen wir uns dann wieder,
Leuten,
Nico.
Die Glocken. Wahnsinn. Ja, ist schon toll. Ich liebe das ja auch immer und kann es gar nicht fassen, dass das, das ist wirklich immer eine große Party, die 4 Wochen bis Weihnachten. Mhm. So, jetzt hast du aber auch noch ein Leben neben der Bühne. Du bist ja, du malst. Und zwar, jetzt lass mich das richtig auch, Kalligrafie. Wie bist du denn darauf gestoßen?
Also, das kam alles durch den Tod meines Vaters. Der ist nämlich, war sozusagen heimlicher Künstler. Ja, er hatte irgendwie immer, glaube ich, den Traum sein ganzes Leben, eigentlich hauptberuflich Maler zu sein. Aber naja, das Leben war anders. Und als er dann gestorben ist und ich das da alles sozusagen aufgelöst habe, sein Arbeitszimmer, habe ich dann erstmal gesehen, wie viel der gemalt hat.
Ach,
und da waren endlose Skizzen, Bilder. Und
das heimlich gemacht?
Nee, nicht für mich. Ich war ja jetzt weiter weg von all dem.
Und das war dir gänzlich unbewusst?
Nee, gänzlich nicht. Wusste er malt, aber dass es jetzt so viel war, wusste ich nicht.
Ist ja also toll.
Das war dann doch eine Überraschung. Ja. Also ich habe immer ab und zu was mitbekommen, aber unsere Leben haben sich ja dann auch ein bisschen auseinanderentwickelt.
Ja,
man hat sich dann zwar ab und an gesehen, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Also er hat viel gemacht. Scheinbar noch auch später dann in den 90er, 2000er Jahren hat er auch weitergemalt. Und dann da ich ja auch immer so gerne gemalt habe und als Schüler und auch später in der Oberschule, dachte ich, ach, jetzt fange ich auch wieder an. Das ist jetzt irgendwie ein guter Anlass. Erstmal hatte ich so die Idee, vielleicht nochmal da so eine Website mit den Sachen von meinem Vater zu machen, dass das jetzt nicht ganz in Vergessenheit gerät.
Schön,
und was er da so heimlich produziert hat. Na, heimlich nicht, aber eben im Verborgenen.
Ja.
Es war ein sehr bescheidener Mensch, ein sehr ruhiger Mensch. Und genau, und so kam ich, die Kalligrafie, das hat mich dann so interessiert, diese Abstraktion und dieses Ruhige, die Konzentration dabei. Also ich wollte die Bilder möglichst leer haben und möglichst wenig leere Bilder und mit Nachdruck dann mal 2-3 Pinselstriche darauf setzen. Das hat mich so fasziniert an der ganzen Sache. Und diese Konzentration auf den Moment, weil du musst unheimlich schnell das Ganze machen. Du kannst es nicht korrigieren. Und das ist dann ein Moment der Konzentration, den hast du dann. Und vorher meditierst du vielleicht noch was auch immer oder versuchst du dich auf das zu fokussieren, was du da ausdrücken willst. Ja, das hat mich alles so fasziniert.
Wow.
Und dann habe ich mir geguckt, wer unterrichtet das in Berlin.
Ja.
Und dann habe ich eben diesen koreanischen Zen-Mönch gefunden, der eben am koreanischen Kulturzentrum Kalligrafieunterricht gibt. Und bei dem bin ich jetzt schon, seit 2015
mache ich das schon. Meisterschüler bist du jetzt.
Ja, ich stehe kurz vor der, das ist wirklich wahr. Also, weil ich Mitglied der Korean Calligraphy Association bin.
In Deutschland oder weltweit?
In Korea.
Ach so,
obwohl ich nie in Korea war und
ja
auch leider große Schwierigkeiten mit der koreanischen Sprache habe. Ich mich da schon so ein bisschen abmühe und versuche natürlich. Ja, ich wollte schon zweimal hinreisen. Es hat eben durch Corona, dann wurde nichts draus. Aber wird vielleicht ja jetzt noch kommen.
Ach, spannend.
Aber ja, da bin ich kurz. Da gibt es so ein Punktesystem. Da gibt es jedes Jahr so einen Wettbewerb, an dem nehme ich immer teil. Und da habe ich jetzt schon 8 Punkte bei dieser Calligraphy Association. Und wenn ich jetzt noch 2 Punkte schaffe, dann bin ich Meister. Dann kann ich andere unterrichten.
Boah. Ist ja stark.
Also merkt euch das hier schon mal vor, liebe Zuhörer.
Dann werden wir hier
den Pinsel schwingen.
Ja, nicht nur den. Der Wahnsinn. Ist ja toll. Das ist ja spannend. Also du hattest ja mittlerweile auch schon Ausstellungen.
Ja.
Ich habe gehört, dass auch Bilder gekauft wurden. Das ist ja herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn.
Mhm.
Das heißt, du scheinst ja auch damit einen Menschen zu anzugehen und die zu berühren.
Ja, also ich möchte es nicht im Verborgenen machen,
nee.
Das stimmt. Also jetzt nicht so wie mein Vater oder auch viele andere Menschen. Mein Gott, ein Hobby sage ich nicht, ist es nicht. Also für mich, ich habe diese Vorstellung, Hobby, mit der kann ich mich auch überhaupt nicht anfreunden.
Ah, ja.
Was ist denn, also für mich gibt es kein Hobby. Ja? Nee. Also entweder mache ich das und versuche eben das auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt mal nicht zu sagen, ich will jetzt hunderte von Bildern verkaufen. Diesen Plan hatte ich gar nicht, aber...
Aber das ist überhaupt geklappt.
Und durch Instagram und so weiter hat man ja heute auch die Möglichkeit, das ganz easy zu zeigen, auch wenn man jetzt nicht von einer Galerie vertreten wird. Ja,
ne, wer kommt,
das ist ja toll. Dann? Naja, klar, aber erstmal kannst du es auch selber zeigen.
Stark, ja, und du bist ja hier offensichtlich auch sehr erfolgreich damit. Also wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Und ist denn das Ziel, dann auch mal tatsächlich zu unterrichten?
Ja, ich... hab es irgendwie vor, ja.
Wow,
irgendwie hatte ich so mir das so überlegt. Hab auch schon vorsichtshalber gleich noch mal eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht.
Was?
Also ich kann nicht auch.
Allrounder.
Also nicht Heilpraktiker-Psych.
Ach, ich finde es total spannend.
Also Tropfen kriegst du bei mir nicht. Aber vielleicht kann ich dein Gehirn infiltrieren.
Ja, ist so toll, weil ich kenne dich ja auch schon, wie gesagt, seit 11 Jahren. Und für mich ist diese Figur, die du da spielst, so unmittelbar. Und du bist ja da auch wahnsinnig erfolgreich und gehörst einfach in dieses, du hast es so vorhin so Lokalerit. Nee, wie hast du?
Naja, es ist Volkstheater, ne?
Aber
eigentlich,
ganz toll,
kann man sagen. Es ist klar, das hat vielleicht so einen negativen Anstrich bei einigen. Volkstheater, ja, da
gibt's
denkt man
ja gar
so
nicht
an,
mehr richtig.
Ja, auch, ne? Es ist sowas wie ein moderneres Unsorg. Theater.
Ist die Heidi Kabel eigentlich?
Ja.
Brigitte Mira.
Die Brigitte Mira,
der Berliner...
Der Travestie, nein, das Wort wollen wir hier nicht.
Nee, das seid ihr auch in meinen Augen.
Es ist ja Damendarsteller.
Ja, und das macht ihr sehr, sehr lustig.
Damendarsteller.
Darmdarsteller.
Nicht, dass das falsch verstanden wird.
Nein, aber ich bin wirklich begeistert, weil das so nochmal eine ganz andere Seite auch von dir zeigt, die ja auch... Also die Figur oben ist ja doch eher eine unterhaltende, vielleicht auch ein Stück weit oberflächlich, logisch, wenn man da spielt. Das soll ja jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Und hier machst du ja was ja ganz viel mit Bewusstsein, mit Hingaben. Du hast vorhin gesagt noch, man meditiert im besten Fall. Das ist ja Wahnsinn. Das ist stark, was du für eine Bandbreite hast.
Es ist wirklich manchmal schwer zusammenzubringen, insofern, weil ja natürlich meine Mitstudenten dort in diesen Kursen haben ja sich auch schon natürlich dafür dann interessiert, weißt du, mein Meister sagt immer so, stellt mich immer als Schauspieler vor und natürlich dann
Gehen die Ohren auf.
Und die waren jetzt auch schon mehrmals in den Shows und ich dachte natürlich am Anfang, nee, weil das so eine völlig andere Welt ist.
Ja, klar.
Gott, wie werden die denn, weil die haben vielleicht gedacht, naja, ich spiele eben ein anderes Genre, sagen wir mal so.
So Hamlet,
naja, deutsches
Theater.
Ja, muss ja nicht deutsche Theater, aber eben
muss jetzt
so, das, was man sich jetzt erstmal unter Theaterschauspiel vorstellt. Und ist ja dann doch schon ein bisschen anders im BKA. Naja, und nee, die waren aber auch immer begeistert. Und vor allen Dingen auch mein Lehrer. Und ich glaube, die Koreaner haben ja auch einen ziemlich derben Humor.
Ja, die lieben das.
Kennt man ja aus den Serien jetzt. Und also ich glaube, das war denen gar nicht so fremd. Ich weiß nicht, ob sie also jetzt jedes Detail verstanden haben, weil ja auch so ein stark Dialekt, also wir Berlinern ja auch ganz doll.
Ja, ja.
Aber sie haben sich amüsiert auf
Toll,
jeden Fall.
Naja, Squid Games sage ich jetzt nur. Ne?
Genau.
Das ist ja spezieller Humor.
Wer nicht lacht, wird erschossen.
Ja, bumm. Sag mal, und das als Letztes, weil wir sind leider schon fast am Ende. Ich würde ja fast, das ist ja ein eigenes Thema hier, die Kalligraphie. Du machst ja auch noch Spanisch. Hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte für die Hörenden, so sagt man das ja, was du uns mit auf den Weg gibst, weil ich bin ja ein großer Fan, du hast mich ja quasi darauf gebracht, über diese berühmt-berüchtigte App Duolingo mein Englisch wieder aufzufrischen. Ich versuche mich ja auch ein bisschen im Spanischen und Italienischen und du bist ja jetzt, glaube ich, schon seit über 500 Tagen dabei. Das ist ja.
Ja, wir betteln uns ja geradezu bei Duolingo. Das ist ja unsere Verbindung, wenn wir uns dann nicht sehen, dass wir uns immer High Fives geben und gratulieren. Ja, aber das Geheimnis von Duolingo ist ja, man lernt die Sprache nicht damit.
Ja, es macht
man so. Man muss nur den Streak, so heißt das. So. Also
man muss dranbleiben.
Dranbleiben auf Deutsch. Ja, da fällt mir jetzt nur Los Patos Comen Arroz ein. Also man lernt da ja so schwachsinnige Sätze, sag ich mal. Die Enten fressen Reis. Los Patos Comen Arroz.
Sí, comprende.
Das könnte ich sagen. Oder wie war denn dieser berühmte Los Patos? El Pato duerme para mi camisa, mi pato duerme para mi camisa, nee, sobre mi camisa. Meine Ente schläft auf meinem Hemd.
Was ist
das? Das lernt man da bei Duolingo. Aber wo ist der nächste Bahnhof? Das war noch nicht dran bis jetzt, in den ganzen 597 Tagen.
Die du fast, Wahnsinn. Und ich dachte, dein Spanisch würdest mir das jetzt hier um die Ohren pfeifen. Lieber Bob, also darf ich dich nochmal begrüßen oder können wir dich nochmal, das finde ich mit der Kalligrafie, das müssen wir nochmal weiter, das finde ich total spannend. Vielleicht machen wir es tatsächlich mal in diesem Kulturzentrum der Südkoreaner. Ich bin ja auch total geflasht von Südkorea. Ich war mal in Nordkorea und durfte das Land besuchen und mich hat das völlig fasziniert. Ich würde so gerne mal nach Südkorea. Vielleicht fahren wir mal zusammen.
Ja, das wäre toll. Also wenn die Situation es dann zulässt im Sommer.
Spannend, ja, wer weiß. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und du kommst. Also,
ich meine so die weltpolitische Situation.
Ja. Ach so, ja, da gucke ich.
Da müssen wir dann vorher uns nochmal informieren, aber dann geht die Reise los.
Oh Gott, ja,
dann
wollen wir es nicht hoffen. Vielen Dank für diese Offenbarung in dein Leben. Und das ist ja wirklich total vielseitig und bejahend. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Ich
könnten jetzt noch stundenlang weiterliegen.
Ich finde es ja gerade spannend, dass wir jetzt sind wir schon bei über 35 Minuten.
Oh, da muss geschnitten
werden. Ja, nee, wir bleiben einfach in einem Satz dran und das ist wunderbar. Danke, Bob.
Danke, Nico.
Danke fürs Zuhören und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ja, das machen wir.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeland.